Radio SRF.
Es ist 7 Uhr. Zur Sendung begrüßt Sie Hans Ineichen. Und das sind die Themen heute Morgen. Dem Attentäter von Boston droht die Todesstrafe. In Lugano gibt die FDP das Stadtpräsidium kampflos preis. Und das Thema Ventilklausel beschäftigt diese Woche den Bundesrat. Wir fühlen den Puls beim Außenminister. Das Wetter, es gibt einen teils sonnigen, teils bewölkten Dienstag mit bis zu 16 Grad. In den USA hat die Justiz gegen den noch lebenden mutmaßlichen Bombenleger von Boston Anklage erhoben vor einem zivilen Gericht. Gegen ihn kann die Todesstrafe verhängt werden. USA-Korrespondentin Priscilla Imboden.
Dzhokhar Tsarnaev erfuhr im Spitalbett von seiner Anklage. Der junge Mann erlitt während der Verfolgungsjagd Schusswunden, auch am Hals, und hat Mühe zu reden. Die Richterin las ihm seine Rechte vor. Er wird vor ein ziviles Gericht gestellt und nicht, wie verschiedene Stimmen verlangten, als ausländischer Kämpfer angeklagt. Da er US-Bürger sei, sei dies nicht möglich, ließ das Weiße Haus verlauten. Die beiden Brüder hätten weitere Attentate geplant, sagte der Bostoner Polizeichef gegenüber dem Fernsehsender CBS.
We have reason to believe, based upon the evidence that was found at that scene, the explosions.
Bomben gleicher Bauart seien in der Wohnung der Brüder gefunden worden. Die Motive für die Tat sind nach wie vor unklar. Der verstorbene ältere Bruder wandte sich zunehmend dem radikalen Islam zu, das bezeugte er auf Social Media Foren. Aussagen von Verwandten bestätigten dies. Verbindungen mit Al-Qaida oder anderen terroristischen Organisationen ließen sich bisher nicht erhärten. Die Behörden gehen momentan davon aus, dass es sich um religiös motivierte Einzeltäter handelt. Das Gerichtsverfahren wird beginnen, nachdem Dzhokhar Tsarnaev das Spital verlässt. Es dürfte Monate dauern. Dem mutmaßlichen Bombenleger droht die Todesstrafe.
Die kanadische Polizei hat nach eigenen Angaben einen Anschlag auf einen Zug verhindern können. Mehr dazu jetzt in den Nachrichten mit Andrea Just.
Zwei Männer seien festgenommen worden, sagte ein Polizeisprecher. Sie sollen Verbindungen zur Terrorgruppe Al-Qaida gehabt haben. Den Planungen zufolge sollte der Anschlag auf eine Brücke im Großraum Toronto verübt werden und einem Fernzug nach New York gelten. Das französische Parlament hat die Militärmission im westafrikanischen Mali verlängert. Bis zum Jahresende sollen von 3.800 noch 1.000 Soldaten dort bleiben. Verteidigungsminister Le Drian sagte, nach den Einsätzen im Nordwesten Malis habe er festgestellt, dass das gesamte malische Territorium befreit und die Bedrohung kleiner geworden sei. In Griechenland sitzen ein Plantagenbesitzer und drei Vorarbeiter in Untersuchungshaft. Einer der Männer hatte letzte Woche auf eine Gruppe von Migranten geschossen und 28 Personen verletzt. Die Staatsanwaltschaft hat Anklage erhoben wegen versuchten Totschlags und schwerer Körperverletzung bzw. Mittäterschaft. Die Migranten waren auf einer Erdbeerplantage auf der Halbinsel Peloponnes beschäftigt. Es war zu einem Streit um ausstehende Tagelöhne gekommen, worauf die Schüsse fielen. US-Präsident Obama ist bereit für eine zweite Runde im Streit um eine Reform der Waffengesetze. 90% der Bevölkerung seien dafür, die Überprüfung von Waffenkäufern auszuweiten, sagte Obamas Sprecher. Der Kongress brauche manchmal etwas länger, um das amerikanische Volk einzuholen. Die schärferen Kontrollen von Waffenkäufern waren letzte Woche im Senat gescheitert, auch durch Mithilfe einiger Demokraten. Obama hatte den Entscheid scharf kritisiert. Auf einem Schnellboot vor der Küste Panamas hat die Polizei 1,5 Tonnen Kokain beschlagnahmt. Vier mutmaßliche Drogenschmuggler aus Kolumbien nahmen die Beamten fest. Der Golf von Urabá zwischen Kolumbien und Panama ist ein viel genutzter Schmugglerweg, um große Mengen Kokain nach Mittelamerika zu schaffen. Die Drogenhändler setzen dabei auch selbstgebaute U-Boote ein. Zum Fußball. In England ist Manchester United zum 20. Mal in der Clubgeschichte Meister geworden. Es sicherte sich den Titel 5 Runden vor Schluss mit einem 3:0-Sieg gegen Aston Villa.
Es ist gleich 5 nach 7, Dienstagmorgen. Die Europäische Union will die syrische Opposition stärken und lockert deshalb das Ölembargo gegen Syrien. Nur die Opposition hat gar keine Möglichkeit, Erdöl zu fördern, geschweige denn es zu exportieren. Fredrik Steiger.
Das Angebot klingt zunächst ganz attraktiv. Die Europäische Union offeriert dem syrischen Widerstand Hilfe zur Selbsthilfe. Konkret, das seit 2011 geltende Ölembargo wird teilweise aufgehoben. Ölfirmen können in Brüssel eine Ausnahmebewilligung beantragen, um Erdöl zu kaufen aus jenen Teilen Syriens, die von der Opposition kontrolliert werden. Der deutsche Außenminister Guido Westerwelle:
Ein wichtiger Schritt, um der nationalen Koalition eigene Einnahmequellen zu erschließen.
Syrische Oppositionelle sprechen von einer großen Hilfe, räumen aber ein, dass sie mit dieser Hilfe im Moment wenig anfangen können. Zwar kontrollieren sie tatsächlich einige syrische Ölfelder, vor allem im Osten nahe der irakischen Grenze und auch im Nordosten des Landes. Bloß im Osten dominiert die mit Al-Qaida verbandelte, extrem gewalttätige Al-Nusra-Front, also gerade nicht der Wunschpartner der EU. Außerdem wollen Ölfirmen wie Total oder Shell, die zuvor in Syrien aktiv waren, wohl kaum in ein derart gewalterschüttetes Gebiet zurückkehren. Völlig unklar ist schließlich, wie die Oppositionskoalition überhaupt Öl exportieren will. Die beiden Raffinerien befinden sich ebenfalls in Unruhegebieten. Die Pipelines sind zum Teil zerstört und vor allem führen sie zum Mittelmeer, also durch die alawitischen Stammlande von Diktator Bashar al-Assad. Der Ölexport mit Lastwagen über die türkische oder irakische Grenze wiederum wäre nicht wettbewerbsfähig. Und im Fall des Iraks böte die dortige, mit Assad sympathisierende Regierung auch kaum Hand dafür. Was die syrische Opposition von der EU forderte, waren Waffen und Luftschläge gegen Assads Truppen. Doch der Westen bleibt auf Distanz. Was er jetzt als große Geste anbietet, nützt den Rebellen vorläufig rein gar nichts.
Marco Boradori von der Lega dei Ticinesi ist der neue Stadtpräsident von Lugano. Er hatte den ersten Wahlgang gewonnen und den bisherigen und langjährigen Stadtpräsidenten Giorgio Giudici von der FDP hinter sich gelassen. Jetzt verzichtet die FDP auf eine Stichwahl. Sie wolle verhindern, dass wichtige Großprojekte in der Polemik versinken. Aus dem Tessin Alexander Grass.
Die Lega dei Ticinesi hat in Lugano einen riesigen Sprung nach vorn geschafft, von 28 auf 35 Wählerstimmenprozent. Dies dank der Wahlkampflokomotive Marco Boradori und dank der Sympathiestimmen für den verstorbenen Giuliano Bignasca. Dass die FDP aber einen von drei Sitzen in der Stadtregierung verloren hat, war dennoch eine Frage von nur wenigen 100 Stimmzetteln. Wahlarithmetisch gesehen war also die Versuchung gegeben, für die FDP dieses symbolisch wichtige Amt des Stadtpräsidenten mit einer Stichwahl zurückzuholen. Darüber habe die FDP lange nachgedacht, sagt FDP-Parteipräsident Giorgio Grandini. Doch es seien delikate Zeiten, die FDP habe Spannungen und Konflikte vermeiden wollen, die den großen Projekten in der Stadt nur hätten schaden können. Tatsächlich sind in Lugano ein neues Messegelände und der Bau eines neuen Fußballstadions angedacht. Doch zugleich sinken die Steuereinnahmen wegen der Bankenkrise. Schon der erste Wahlkampfdurchgang wurde zwischen FDP und Lega mit ungewöhnlich harten Bandagen geführt. Jetzt will die FDP weiteren Flurschaden vermeiden. Ohne die Polemik nach einer Stichwahl hofft die FDP nun, dass Lugano als Wirtschaftsmotor des ganzen Kantons Großprojekte umsetzen kann. Und nicht zuletzt kann die FDP Wahlkampfgeld sparen für die kantonalen Wahlen in 2 Jahren. Denn dann will die FDP wieder zurück auf die Siegerstraße.
An seiner Sitzung von morgen wird der Bundesrat möglicherweise über das heiße Eisen Ventilklausel entscheiden. Es geht um die Frage, ob der Bundesrat die Personenfreizügigkeit mit der EU im nächsten Jahr begrenzt und wieder Kontingente einführt, wie es viele bürgerliche und große Teile der Bevölkerung möchten. Oliver Washington hat darüber am Europaforum in Luzern mit Außenminister Didier Burkhalter gesprochen.
Herr Bundesrat, die Ventilklausel bewegt die Gemüter. Haben Sie Verständnis dafür?
Ja, aber man muss es ganz klar sagen, es ist keine Zukunftsmaßnahme. Es ist nur sehr begrenzt in den Möglichkeiten, etwas wirklich zu beeinflussen. Es ist nur ein Jahr und es wird sehr wenig ändern.
Und Sie, Herr Burkhalter, Sie sind gegen die Ventilklausel. Habe ich das richtig gehört?
Der Bundesrat entscheidet. Der Bundesrat ist die einzige Institution, die wichtig ist in der Sache, weil er ist kompetent dafür. meine Stellungnahme ist nicht so wichtig. Wichtig ist der Stellungnahme des Bundesrates, das wissen Sie ganz genau.
Das weiß ich genau und trotzdem interessiert, was der Außenminister dazu sagt.
Ich habe es schon gesagt, also wir müssen im Bundesrat die Innen- und Außenpolitik betrachten und die Debatte über die Zukunft, die wichtig ist in der Sache, ist die Debatte über den bilateralen Weg und das heißt über die Personenfreizügigkeit, also Freizügigkeit der Erwerbstätigen. Und nochmals ist die Ventilklausel dafür überhaupt keine wesentliche Sache.
Das heißt, auch wenn die Schweiz diese anrufen würde, würde man die EU verärgern, beispielsweise bei den Diskussionen rund um die institutionellen Fragen. Ist das tatsächlich so?
Also das ist nicht, dass es verärgert, das ist etwas anderes. Wenn wir wirklich eine Lösung finden in den institutionellen Aspekten, das heißt für einen dauerhaften Weg, bilateralen Weg für die Zukunft für die Schweiz, in dem Fall brauchen wir eine Verhandlung mit der EU. Dafür braucht man ein Mandat in der Schweiz und ein Mandat auch in der EU. Und dafür braucht man die 27, bald 28 Mitgliedstaaten. Das ist ganz klar, wenn wir da eine, nicht eine Ärger, aber eine, einige Wolken im Radar oder im Himmel der Diskussion haben, das kann etwas länger und vielleicht sehr länger dauern.
Sie haben während Ihres Referats da am Europaforum haben Sie sich, ich würde mal sagen, ziemlich klar geäußert zu den institutionellen Fragen. Sie haben gesagt, wenn die Schweiz den bilateralen Weg renovieren oder auch retten will, dann muss sie sich bewegen und auf die EU zugehen. Das heißt, dann braucht es Konzessionen.
Also das ist ganz klar, dass wir eine Taktik ausgewählt haben, das am Anfang etwas gefährlich ist. Wir haben gesagt, bringen wir unsere Schweizer Vorschläge auf den Tisch. Und das ist ganz klar, wenn man dann verhandelt, dann muss man sich einmal bewegen. Aber beide. Wir werden uns auch bewegen müssen. Wenn es zu weit geht, dann wird der Bundesrat einfach sagen, das geht nicht, der Preis ist zu hoch. Wenn es dann vertretbar ist und dauerhaft eine gute Lösung haben für die Perspektiven der Schweiz, dann wird der Bundesrat das probieren und das wird eine ganz große Debatte auslösen.
Sagt Bundesrat Didier Burkhalter. Weiter geht es jetzt mit Börse und Wetter.
Die Daten von Thomson Reuters. In New York schloss der Dow Jones Index bei 14.567 Punkten plus 0,1%. In Tokio steht der Nikkei-Index bei 13.539 Punkten minus 0,2%. Der Dollar wird zu 93,55 Rappen gehandelt, der Euro zu einem Franken 22,02 bzw. zu einem Dollar 30,44. Das Wetter, es ist teils sonnig, teils bewölkt, bei 16 Grad im Norden und 21 Grad im Süden. In den Alpen ist es meist schön.
Informationen am Dienstag früh. Sie sind auch online zu haben zum Nachhören, wann immer Sie wollen. Unsere Adresse im Netz srf.ch/heute-morgen. Verantwortlich für die Inhalte ist Erich Wyss, mein Name Hans Ineichen.
Eine Sendung von Radio SRF. Mehr Informationen und Podcasts auf srf.ch/news.